Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute mit Maja Waldstein, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg, wie demokratische Resilienz im Alltag gestärkt werden kann, in einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt, digitale Öffentlichkeit und politische Rahmenbedingungen sich rasant wandeln, und haben diese Folge live am 24.03.2026 hier bei uns im Basecamp aufgenommen. Maja Waldstein zieht jedes Jahr mit einem Bollerwagen durch die Lausitz. 600 Kilometer, Haustür für Haustür. Warum? Weil Demokratie dort stattfindet, wo die Menschen sind, und das ist heute eben auch der digitale Raum. Digitale Räume sind heute zentrale Orte politischer Debatte, aber auch Schauplätze von Hass, Desinformation und Polarisierung. In meinem Gespräch mit Maja Waldstein bei uns im Basecamp wird klar, demokratische Resilienz entsteht nicht von allein. Sie braucht politische Rahmenbedingungen, digitale Kompetenz und eine aktive Zivilgesellschaft. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Nicole Niehaus-Lauck und ich wünsche Ihnen nun viel Freude am Zuhören und beim Weiterdenken. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Basecamp zu einer weiteren Ausgabe unseres Formates Nachgefragt. Heute ganz ungewöhnlich für uns eigentlich, nicht um 8.30 Uhr, sondern heute einmal um 12 Uhr. Das ist auch schön. Und wir wollen natürlich doch auch wie gewohnt heute über ein spannendes Thema sprechen, Sie inspirieren und natürlich auch zum Ende hin diskutieren. Und das Ganze natürlich nicht nur vor Ort, hier bei uns im Basecamp, sondern auch bei uns im Livestream und via YouTube, also digital. Und daher auch herzlich willkommen an unsere Online-Gäste. Schön, dass Sie alle da sind. Heute geht es bei uns um nichts Geringeres als unsere Demokratie. Wir wollen darüber sprechen, wie wir unsere Demokratie vor allen Dingen im digitalen Raum sichern. Und was wir gegen den Hass und die Hetze in den sehr bewegten Zeiten für einen besseren Zusammenhalt tun. Wie immer machen wir das natürlich nicht ganz alleine, sondern wir haben einen spannenden Gast uns auf die Bühne eingeladen. Und ich freue mich wirklich sehr, heute Maja Waldstein bei uns im Basecamp begrüßen zu dürfen. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete für Cottbus und Mitglied im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung sowie Mitglied im Ausschuss für Forschung, Raumfahrt, Technologie und Technikfolgenabschätzung. So ist es richtig. Und zudem ist sie Podcasterin des Podcasts Tassenkontrolle, der erste parteiübergreifende Podcast aus dem Bundestag. Ich fand das so spannend, deswegen möchte ich es gerne erwähnen. Und zwar zusammen mit Attis Göpina von den Linken und Johannes Wagner von den Grünen. Der Podcast, ich habe einmal reingehört, gibt Einblicke in das öffentliche und politische Diskurs von drei Bundestagsabgeordneten, die nicht wollen, dass alles von rechts dominiert wird. Reinhören lohnt sich und vor allen Dingen auch herauszufinden, warum der Podcast Tassenkontrolle heißt. Wenn Frau Waldstein nicht in der Politik unterwegs ist, habe ich herausgefunden, ist sie auf dem Fußballplatz zu sehen, und zwar als Schiedsrichterin. Ich denke, jeder braucht einen Ausgleich, finde ich super. Deswegen herzlich willkommen, liebe Maja Waldstein, schön, dass Sie da sind. Hallo. Bevor wir starten, Sie wissen es alle, wir lieben den Dialog hier bei uns im Basecamp. Das heißt, wir haben zum Ende unserer Runde hier noch Zeit für Fragen, entweder direkt hier aus dem Publikum vor Ort oder auch über den Livestream via die Chatfunktion von YouTube. Und meine liebe Kollegin Fiene wird dann auch diese Fragen hier zu uns ins Basecamp tragen. Aber lassen Sie uns gleich einsteigen, Frau Waldstein. Sie sind mit dem Bollerwagen in den letzten Jahren 450 Kilometer und mehr durch die Lausitz gezogen. Und wenn man so nah an den Haustüren der Menschen ist, wie steht es denn um unsere Demokratie und auch um das Vertrauen unserer Demokratie beziehungsweise in unsere Demokratie? Wir haben viele Geschichten gehört. Ist sie noch intakt oder spüren Sie dort eher auch den Riss von dem alle so reden?
Also ich spüre auf jeden Fall das, als Sie vorhin sagten, es ist ein guter Ausgleich auf dem Platz. Ich meine, ich bin Politikerin und ich bin Fußballschiedsrichterin. Da wird man jetzt für Entscheidungen, die man trifft, nicht immer beklatscht. Und man muss trotzdem mit Rückgrat dazu stehen. Das ist natürlich klar. Es ist genau wie Sie sagen, ich laufe jedes Jahr zu Fuß durch jeden Ort meines Wahlkreises und das sind jedes Jahr so 500, 600 Kilometer. Und wenn ich jetzt sagen müsste, ob unsere Demokratie intakt ist und das anhand dieser Gespräche machen würde, dann würde ich sagen, wir haben ganz schön viel Arbeit, dass es so bleibt, dass sie intakt bleibt, aber wir sind noch nicht verloren. Das ist die gute Nachricht, denn nun ist mein Wahlkreis einer, in dem bei der letzten Bundestagswahl 41% die AfD gewählt haben. Und dann kann man sich vorstellen, dass man mir, wenn ich da komme und sage, hallo, ich bin übrigens Ihre Bundestagsabgeordnete, ich klingel ja nicht, sondern ich begegne Leuten und spreche sie dann an und frage, was sie so beschäftigt, dann ist es nicht so, dass sie sagen, ach SPD und mir Rosenblüten vor die Füße werfen, sondern es ist eher so, dass sie mich anbellen. Ich sage es Ihnen so, wie es ist, ich habe das letzte Mal die AfD gewählt und Schlimmeres. Nun bin ich nicht so zart beseitet, ich bin das vom Platz ein bisschen gewöhnt. Aber ich kann sagen, und das ist die gute Nachricht, egal wie laut, wie aggressiv, wie wutgetrieben so ein Gespräch beginnt, in 99,9% aller Fälle, und diese Gespräche gehen manchmal bis zu eine Stunde und länger, endet das Gespräch respektvoll, freundlich, sicherlich auch mal mit der Information, dass man sich nicht einer Meinung ist, aber wirklich auch auf Augenhöhe und ja, wir haben festgestellt, wir sind Menschen und das ist übrigens das, was ich auch gerne mitgeben müsste oder möchte an alle, denn ich baue da Beziehungen mit ganz wildfremden Leuten auf, aber wir alle haben solche Menschen in einer unmittelbaren Umgebung, die irgendwie, wo man sagt, oh, die haben jetzt einen Weg genommen, den kann ich nicht mehr ganz so teilen, aber zu denen hat man meistens eine Beziehung, weil das die Nachbarn sind oder der Onkel oder der Kollege oder was anderes. Und da hat man noch den Zugang, das heißt, immer im Kontakt, in der Beziehung bleiben und versuchen, das Gespräch zu führen. Und ich kenne Sie nun alle, fast alle nicht, aber ich glaube, wir haben alle einen kleinsten gemeinsamen Nenner und der ist, wir alle wollen, dass es uns und unseren Lieben gut geht. Und wenn wir das immer im Hinterkopf behalten, in jedem Gespräch, egal wie krass es ist, dann haben wir eine Chance, wieder zusammenzukommen. Und das ist am Ende auch das, was unsere Demokratie zusammenhält.
Ist das dann im Prinzip auch das, was wir tun können, um diesen Prozess umzukehren bzw. zu stoppen, dass wir weiter ins Gespräch gehen, dass wir nicht aufhören, mit Menschen in unserer Umgebung darüber zu sprechen, also dass wir wirklich weiter diskutieren?
Ja, absolut. Also im Grunde können wir es ja, wird ja immer gesagt, was müssen wir tun, um die Menschen, die jetzt kein, zum Beispiel, ne, die jetzt kein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, aber trotzdem die AfD wählen. Was können wir tun, um die wieder zurückzubekommen? Und ich glaube, die Antworten, die da bisher immer so gegeben werden, wir müssen einfach nur gute Politik machen und gut darüber kommunizieren und so, die sind einfach zu kurz gegriffen, weil die Gründe, warum man die AfD wählt, die sind so individuell. Und das ist was, was ich auf dieser Zuhörtour wirklich mitbekommen habe. Das kann sein der Krieg, das kann natürlich auch Migrationspolitik sein, das kann sein Corona, das kann sein der Fahrradweg vor meiner Haustür oder das Windrad, das kann aber auch sein, meine Frau hat sich von mir geschieden, ich bin frustriert und das habe ich alles schon erlebt, wirklich. Und weil das so individuell ist, wirklich individuell, müssen wir es eigentlich tun wie die Algorithmen. Wir müssen individuell kommunizieren. Wir können nicht sagen, one size fits all. Und wir müssen einfach nur das tun und dann passt das schon, zumal das in der Demokratie auch gar nicht so möglich ist. Also wenn wir jetzt ein Thema von denen rausgreifen und sagen würden, wir müssten einfach nur das Migrationsproblem lösen, das ist, was ich schon für eine sehr merkwürdige Formulierung halte, dann haben natürlich demokratische Parteien da unterschiedliche Antworten drauf. Dann wollen die Grünen da was anderes als die Linken, als die SPD, als die CDU, CSU, als die, wenn sie denn mitmachen, FDP. Und das ist ja normal in der Demokratie. Und das, deshalb gibt es nicht die eine wahre Antwort. Und natürlich ist die eine wahre Antwort, die am Ende auch im Kompromiss rauskommt. Wer sagt denn, dass das genau die gleiche ist, die alle hören wollen? Und das, deshalb brauchen wir die individuelle Kommunikation. Und ich weiß, dass wir jetzt nicht alle mit einem Bollerwagen durch jeden Ort laufen können. Und das ist mir auch völlig klar, dass das alles ein sehr kleinteiliger Prozess ist. Aber ich glaube, sich grundsätzlich mal wieder so so eine Einstellung zu bekommen, es könnte sein, dass mein Gegenüber recht hat, und genau so in so ein Gespräch zu gehen und es auch viel öfter zu führen und bereit zu sein, seine eigenen Überzeugungen so wirklich ganz konkret hinterfragen zu lassen und daran auch Spaß wieder zu finden. Also auch wirklich Spaß zu finden, sich von Leuten nicht nur triggern zu lassen, sondern zu sagen, krass, also das ist jetzt wirklich absurd, aber jetzt stelle ich mir mal vor, der fühlt es ja wirklich so, und jetzt versuche ich mich mal hineinzuversetzen, und was würde mich jetzt in irgendeiner Weise wieder abholen? Und das ist bestimmt nicht mit, pass mal auf, ich erkläre dir, wie es ist, Fakt A, B, C, D, sondern ich glaube, da muss man wirklich ja ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone rausgehen. Und das machen ja Algorithmen im Grunde auch, ne? Die wissen auch, die versuchen auch zu lesen, wie wir sind,
ja,
und wollen uns dann das Angebot geben, und das kann man natürlich auf eine gute oder eben auch auf eine suchtleitende Weise machen, und da ist es dann, wird es dann schwierig.
Die Debatten im Netz werden immer giftiger. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Wie sehr zerreißt das denn eigentlich unsere Gesellschaft? Also wenn wir im Netz anfangen, wirklich giftig zu debattieren und vielleicht auch wirklich an der Stelle, was ich vorher schon sagte, nicht mehr, also eigentlich nur noch übereinander reden anstatt miteinander.
Ja, ich glaube, das kann ja jeder und jeder für sich selbst auch mal so, wenn man sich mal überlegt oder vielleicht sowas auch schon mal erlebt hat, was es mit einem persönlich auch macht und machen kann und wie nah einem sowas auch gehen kann, dann glaube ich schon, dass das sehr gefährlich ist. Und die Frage ist ja, wie resilient ist man dann in so einer Situation? Wie resilient ist unsere Gesellschaft? Denn ich glaube schon, dass es Dinge gibt, die wir aushalten müssen. Hass und Hetze und natürlich alles außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört natürlich nicht dazu. Aber ich denke schon, dass es gewisse Dinge gibt, die man auch aushalten muss. Also wenn mir auf dem Platz in, ich sag mal, undiplomatischer Weise meine Entscheidungen hinterfragt werden, dann halte ich das aus bis zu einem bestimmten Punkt. Und als Politikerin genauso. Ich kann auch Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern und auch Kommentare unter meinen Reden, die kann ich aushalten bis zu einem bestimmten Punkt. Aber die Frage ist ja, wir sind ja auch unterschiedlich resilient, und als Gesellschaft, glaube ich, verlieren wir in dem Moment unsere Resilienz, wenn wir verlieren, dass wir auch auf anderen Wegen miteinander kommunizieren müssen und wieder zueinander. Also ich glaube, der Punkt ist wirklich, dass wenn wir im Offline-Leben die Stärke und den Zusammenhalt nicht pflegen, dass wir dann sehr unresilient werden. Unresilient ist gar kein Wort, ne? Es gibt also weniger resilient werden für den digitalen Bereich, ja. Und deshalb braucht es da natürlich auch Regelungen, klar.
Vielleicht bevor wir auf die Regelungen eingehen, ich habe mich gefragt, kann man Vertrauen in die Demokratie mit Fördergeldern kaufen? Es gibt eine, ich sage vielleicht ein paar Zahlen dazu, nur ein paar wenige. Aber es gibt in 2024 flossen rund 540 Millionen Euro in Programme wie Demokratie leben. Ich glaube, Sie hatten es auch in einer Ihrer Reden erwähnt. Das klingt viel, entspricht aber tatsächlich nur 0,11% des Bundeshaushalts. Und das Ganze hat die Arbeiterwohlfahrt nachgerechnet an der Stelle. Deswegen, kann man Vertrauen in die Demokratie mit Fördergeldern kaufen oder brauchen wir tiefere Reformen?
Die Idee von Demokratie leben ist ja Prävention. Und there is no glory in prevention. Aber ich möchte das mal anhand von meinem Bundesland machen. Die Idee von Präventionsarbeit für eine Demokratieförderung, die ist besonders in meinem Bundesland in Brandenburg sehr stark nach der Wende, in den 90ern, in den sogenannten Baseballschlägerjahren, als auch bundesweit ja Asylbewerberheime gebrannt haben, als Baseballschlagende Jugendliche oder Baseballschläger tragende Jugendliche wirklich auch Jugendclubs angegriffen haben und so weiter. Da haben die Bundesländer unterschiedlich reagiert. Also Brandenburg, damals unter Manfred Stolpe, hat das tolerante Brandenburg ins Leben gerufen. Das hat dezentral Initiativen im ganzen Land unterstützt, die sich eben für Demokratie stark gemacht haben. Und in Sachsen beispielsweise ist man anders vorgegangen. Da hat man gesagt, alles was wir wollen einen starken Rechtsstaat, alles, was sich gegen die Demokratie oder was irgendwie extremistisch ist, das bekämpfen wir. Unter extremistisch galt dann aber eben auch, wenn man zum Beispiel demonstriert hat gegen Rechtsextremisten, war man auch sehr schnell im Verdacht, extremistisch zu sein. Und das hat man dann, glaube ich, die Saat ging dann unterschiedlich auf. Also als dann Pegida, die ganze Sache mit Pegida losging, das haben die auch versucht, überall natürlich zu starten und gerade auch in Brandenburg, Cottbus, Kogida und was weiß ich, Bragida in Brandenburg an der Havel und so. Aber da sind dann diese ganzen dezentralen Demokratieinitiativen aufgegangen und haben gesagt, nicht mit uns. Und dadurch wurde das ziemlich lange zurückgedrängt. Und in Sachsen hat das natürlich sofort, wissen wir alle, es ging super durch die Decke. Und natürlich hat dann die extreme Rechte massiv in diesen Bereich investiert und hat sich ausbreiten können, weil wir im Gegenzug nicht mit der gleichen Intensität auch investiert haben. Und dadurch ist es dann natürlich viel weiter auch geschwappt. Und ich glaube, dass man kann Demokratie nicht kaufen, aber man kann schon Institutionen stärken. Einerseits natürlich, indem man ganz klar sagt, dass man sie stärken möchte. Da ist noch kein Cent geflossen, sondern es ist einfach ein ganz klares Bekenntnis, wir wollen das so und wir halten euch den Rücken frei. Und andererseits eben auch, indem man die Strukturen fördert und stark macht, die dann aber dezentral, das ist ganz wichtig, auch agieren können. Und ich glaube, wenn wir das in der gleichen Quantität oder zumindest mit einem Aufwuchs gemacht hätten, hätten wir dafür, hätten wir uns viel stärker schützen können. Und das haben wir nicht in dem gleichen Maße gemacht, wie eben die extreme Rechte investiert hat. Und das ist Ergebnis, sehen wir heute.
Wenn wir über tiefere Reformen sprechen, sind wir ja auch relativ schnell bei Algorithmen. Algorithmen wirken oft wie Brandbeschleuniger für genau die Polarisierung, über die wir gerade sprachen. Damit sind wir eigentlich auch schon fast beim Digital Services Act, kurz DSA. Ich sage einmal kurz für alle, die es vielleicht nicht ganz genau wissen, das DSA ist ein EU-Gesetz, das Online-Plattformen verpflichtet, strenger gegen illegale Inhalte, Hassreden und Manipulation vorzugehen, um die Rechte und die Sicherheit der Nutzer im Internet zu garantieren. Und dieses EU-Gesetz ist eigentlich sowas wie unser digitaler Feuerwehreinsatzwagen, möchte ich es mal nehmen, wenn man ein Bild haben möchte, um diese Brände zu löschen, bevor sie Demokratie und das Vertrauen darin endgültig Schaden nimmt. Ist das so?
Ja. Also ja, der DSA ist natürlich eine große Chance und ist auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Instrument, insbesondere weil es gibt gewisse Dinge, die kann man nicht auf nationaler Ebene lösen. Das ist ganz klar. Und es ist auch ein Bekenntnis, dass wir finden, dass das, was offline illegal ist, dass das nicht online plötzlich legal sein kann. Es ist ein Instrument, was natürlich dann auch schnell angegriffen wird. Also im Parlament hatten wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Anträge immer wieder auch und von der extrem rechten Partei in unserem Bundestag, die das dann angreifen und sagen, es nimmt die Freiheit, die Freiheit der Rede und man wird beschnitten und das ist der Angriff auf die Demokratie. Dass es aber dabei darum geht, dass man Transparenz schafft, dass man auch die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern stärkt und dass man eben auch, wie ich gerade sagte, Dinge, die online oder die offline illegal sind, die nicht online legalisiert, ich glaube, wir haben halt eine ziemlich lange Zeit das einfach nur so geschehen lassen und nicht. Und die einzigen, die irgendwie regulieren konnten, und zwar nach Gutdünken und nicht nach irgendwelchen Regeln, die demokratisch irgendwie beschlossen wurden, waren ja sozusagen die Betreiber der Plattformen. Und da haben wir ziemlich lange zugeguckt als Europa oder als demokratische Kräfte. Und der Druck wurde natürlich immer größer. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es in letzter Zeit keine Wahl gab, die nicht irgendwie auch beeinflusst wurde. Und wenn man bedenkt, was wirklich auch für schlimme Sachen im Netz unterwegs ist, dann glaube ich schon, dass das richtig ist, dass wir das machen. Jetzt ist natürlich die Frage auf europäischer Ebene beschlossen. Jetzt müssen wir es ins nationale oder im nationalen Recht natürlich auch umsetzen. Und dann die Frage, ist es weit genug, weitgehend genug oder greift es wirklich in die Grundrechte ein? Ich denke, da gibt es noch ein paar offene Fragen auf jeden Fall, ja.
Jetzt haben wir dieses DSA, aber wie stellen wir denn sicher, dass die Transparenz- und Sorgfaltspflichten eingehalten werden? Ne? Wenn wir haben GROK, also ich glaube, muss ich gar nicht viel zu sagen, steht für sexualisierte Deepfakes. Am Sonntag gingen Tausende auf die Straße, wissen wir auch alle, einfach aus aktuellem Anlass. Wie stellen wir denn sicher, dass das DSA eingehalten wird? Also was tun wir? Ist es wirklich das Schwert, was noch nicht so, also was auch wirklich funktioniert, oder ist es dann doch eher noch der Papiertiger?
Ja, es muss sich bewähren, das stimmt schon. Wir, also uns geht schon darum, dass wir Möglichkeiten den Nutzerinnen und Nutzern an die Hand geben, auch Beschwerden einzureichen. Es geht schon darum, dass man auch ganz klare Grenzen den Betreibern der Plattform auch aufzeigt. Und dann bei Missachtung dessen natürlich auch Strafen verhängen kann, was ja auch schon geschehen ist. Und ich glaube, dass das am Ende die Schlüssel sind. Und ich glaube, das ist auch den Tech-Bros nicht egal, dass es das gibt, weil sie sonst wahrscheinlich nicht so dagegen Sturm laufen würden und mit ihrem Präsidenten ja da auch, der wiederum mit seiner gesamten Magerbewegung dann sogar bis in unser Parlament hineinwirkt, was es uns eigentlich nur zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Ja, ist das so? Also weil, wenn man, ich meine, wir legen uns hier in Europa mit Giganten wie Elon Musk an, wie Meta, Google oder auch chinesische Plattformen, aber man fragt sich so ein bisschen, was passiert denn eigentlich, wenn die schlichtweg Nein sagen? Also was haben wir denn wirklich als EU für Hebel, um einen Tech-Milliardär zur Ordnung zu rufen, oder lachen die einfach über unsere Bußgelder?
Weil, also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass sie sich über die Bußgelder, also vielleicht ist das für die Kaffeekasse, kann ja auch sein, möglicherweise, dann stärkt es zumindest unsere Kasse, was auch wiederum nicht so verkehrt ist. Aber ich glaube, dass sie sich auch deshalb so beschweren, weil sie Europa durchaus als Markt sehen. Und da sollten wir uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind, und das ist ja die Stärke Europas. Das ist ja das, was ständig angegriffen wird, zu erkennen, wie viele Nutzerinnen und Nutzer es eigentlich in Europa gibt und wie viele, wenn wir es wirklich schaffen, und das ist ja nicht immer sicher, ne? Aber wenn wir es wirklich schaffen, als Europa stark und geschlossen aufzutreten, mit kleinen Ausnahmen, damit können wir leben, das geht schon. Aber dann sind wir schon ein valider Player an diesem Verhandlungstisch. Mhm. Und deshalb ist ja der Widerstand so groß. Sonst könnten die einfach sagen, naja, dann halt nicht. Und das sagen sie nicht.
Das ist richtig. Bräuchten wir denn sowas wie eine europäische Alternative?
Ich glaube, wir sollten uns nicht überheben. Also ich glaube, es gibt immer Dinge, die man auf europäischer Ebene auch machen sollte. Und es ist nicht verkehrt zu sagen, wir unterstützen auch europäische Unternehmen. Nun ist natürlich die Frage, ob man in allen Bereichen mithalten kann. Und ob es das wirklich wert ist. Oder ob es nicht vielleicht klüger ist zu sagen, wir wollen als starker Partner auftreten. Und wir wollen in Bereichen, wo wir wirklich auch stark sind, also jetzt, das geht ja in ganz viele Bereiche, ja, also wir wollen ja als Europa in nahezu allen Bereichen unsere Unabhängigkeit wahren. Wir haben das nach der Vollinvasion Russlands im Energiebereich sehr stark. Wir haben das jetzt dank des neuen Präsidenten in den USA, natürlich auch in vielen anderen Bereichen, gerade so im digitalen Bereich ist uns das sehr deutlich geworden. Und wenn wir aber sagen, naja, wir in den Bereichen, in denen wir wirklich auch führend sind in der Welt. Da gehen wir nochmal richtig rein und sichern damit, wo alle uns dann auch brauchen, sichern uns damit den Platz am Verhandlungstisch. Und wir sind unverzichtbar, einfach weil wir in diesen Bereichen besonders stark sind. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, gerade im Bereich KI, da werden wir sicherlich auch ein paar gute Lichtblicke haben, aber wir werden niemals das Niveau erreichen. Denn da geht es nicht um die besten Talente oder so, sondern da geht es um Geld, Geld, Geld. Und ich bin nun ein sehr optimistischer Mensch, aber dass wir in der nächsten Zeit zu viel Geld haben und nicht wissen, wohin damit, das glaube ich nicht. Und deshalb glaube ich, dass es schon wichtiger wäre zu sagen, wir unterstützen die Bereiche, wo wir stark sind und versuchen uns auch in möglichst vielen Bereichen unabhängig zu machen. Aber es ist auch wichtig, dass wir im globalen Weltgefüge einfach auf Augenhöhe mitspielen können, damit man nicht einfach sagen kann, dann schalten wir euch hier aus, ohne dass wir dann sagen können, na, das überlegt euch doch nochmal, weil wir sind an der Stelle.
Sollten wir Geld übrig haben, können wir nochmal drüber sprechen.
Das ist wahr, ja. Also da bin ich ganz dafür. Also wenn wir zu viele hunderte Milliarden und nicht wissen, wohin, dann könnte man, genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dann möglicherweise vorher sage, ich hätte auch noch gern ein bisschen Geld für Bildung und Infrastruktur und Gesundheitssystem. Und dann können wir gern auch über KI sprechen.
Ja. Okay. Bildung. Bildung ist auch ein gutes Stichwort und vor allen Dingen auch Zukunft und Schutzräume, um die Kurve noch einmal zu kriegen. Und zwar in Australien und natürlich müssen wir drüber sprechen. In Australien und auch in anderen Ländern wird radikal über das Social-Media-Verbot gesprochen, beziehungsweise ist schon umgesetzt. Sind Sie selbst Schiedsrichterin, wie wir gelernt haben? Brauchen wir denn an der Stelle auch eine rote Karte für Jugendliche beziehungsweise ein striktes Zutrittsverbot für Social Media? Oder kapitulieren wir eigentlich dann vor der Erziehungsaufgabe und brauchen eigentlich mehr Medienkompetenz?
Also wir brauchen auf jeden Fall Medienkompetenz und das übrigens altersunabhängig.
Das ist korrekt.
Und insofern müsste man ja fragen, brauchen wir ein Social-Media-Verbot für alle Generationen oder brauchst du einen Führerschein oder so? Und ich würde sagen, ich stelle diese Frage nach Altersbegrenzung für Social Media, stelle ich immer, wenn ich Schulklassen bei mir habe. Und ich stelle dann immer die Frage, wer von euch, können Sie ja jetzt gerne mal mitmachen, also, wer von euch hat schon mal, war total müde, hat im Bett gelegen und wollte eigentlich schlafen und hat dann doch nochmal das Handy gegriffen und ein bisschen gescrollt und sich am nächsten Morgen geärgert, weil man dann doch ein bisschen am Handy hängen geblieben ist. Melden sich fast alle. Aha. Dann frage ich, wer von euch hatte schon mal wegen der Nutzung von Social Media oder Handy Stress mit den Eltern? Melden sich fast alle. Dann frage ich, wer von euch wollte sich schon mal mit den Freunden treffen und hat dann doch gesagt, nein, und ist am Handy hängen geblieben? Schon weniger, fand ich interessant. Wer von euch war dann mit den Freunden unterwegs, aber hat danach festgestellt, eigentlich war ich mehr mit meinem Handy, habe ich immer im Handy. Da melden sich schon wieder sehr viele. Und dann habe ich gefragt, oder frage ich immer, wer von euch, also wenn niemand in eurer Umgebung Social Media hätte, wer würde dann auch gern auf Social Media und so verzichten? Und da melden sich auch fast alle. Und das ist krass. Also weil den jungen Leuten echt schon. Und dann frage ich natürlich, wie steht ihr zu einer Altersbegrenzung? Und frage dann auch, warum. Und finden fast alle, dass eine Begrenzung gut wäre, argumentieren dann aber immer mit ihren jüngeren Geschwistern. Das muss man auch wissen.
Das finde ich ja auch spannend.
Das ist wirklich, ja. Weil, ja, sie bringen dann auch so Beispiele. Ein Plot-Twist hatte ich übrigens letztens. Das war ein Junge, der gesagt hat, ja, er sieht seinen elfjährigen Bruder oder so. Und wenn er sieht, wie der da im Netz und ständig irgendwelche Fake News, dass Russland die Ukraine angegriffen hätte, deshalb sollte man das beschränken. Das war so ein bisschen ein Plot-Twist in meinem Biasten, in meiner Blase sozusagen, fand ich auch ganz interessant. Aber jedenfalls, grundsätzlich finden junge Leute das, oder die ich kennengelernt habe, schon auch eine gute Idee. Aber was ich dann auch frage ist, wie lange bräuchtet ihr, um die Altersverifikation zu umgehen? länger als eine halbe Stunde? Und dann gibt es welche, die sagen, nö. Und dann sage ich, okay, und alle anderen hätten dann am nächsten Tag die Informationen, wenn die anderen es geschafft haben. Und das ist ja sozusagen die Krux daran. Das ist ja nicht, ist, wir sagen einfach, von Gesetz her ist es so und dann passiert das so, sondern man muss ja das Technische immer mit bedenken. Man muss immer mit bedenken, wie verifiziert man das denn, das Alter, und wo liegen dann die Daten? Also wo liegen dann die Daten, die Ausweisinformationen oder was auch immer? Und natürlich gibt es da ganz viele Ideen und Lösungen. Und es ist aber zeigt, wie wenig das trivial ist. Und dass man vielleicht den Fokus darauf legen sollte, dass man den Content reguliert, dass man digitale Bildung stärkt, altersunabhängig. Und dass man natürlich dann auch in gewisser Alters, also vielleicht abgestuft, das ist ja die Idee der SPD, die da als erstes ein Papier vorgelegt hat, dass man altersabgestuft eben sagt, bis zu einem bestimmten Alter, sagen wir mal 14, kein Zugang, und danach, weil Teilhabe ist ja auch wichtig, ne? Also wenn man sich irgendwo politisch engagieren will, passiert das viel auch in Social Media. Ja? Also die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, die schreiben jetzt keine Brieftauben, um sich zu organisieren, sondern das funktioniert schon auch im Netz. Ja. Und das ist ja auch Demokratie und demokratische Teilhabe. Und das ist nur ein Beispiel von demokratischer Teilhabe. Aber dass man dann auch auf jeden Fall sagt, die Voreinstellungen müssen schon sicher sein. Also, dass eben nicht Daten gesammelt werden und der Algorithmus dich genau suchtorientiert dalassen kann und der dann genau weiß, okay, die Person, das Ziel ist ja, so lange wie möglich im Netz bleiben, und die Person ist jetzt schon 2 Stunden drin, es ist die und die Uhrzeit, die Person hat sich das und das angeguckt, das nächste Video muss auf jeden Fall diese Musik haben, diesen Ton und dieses Thema, damit es nochmal, und auch nicht zu lang sein, und damit die Person nochmal länger drin bleibt. Ja. Und das darf dann natürlich nicht sein, ne? Und die Daten alle gespeichert und so. Und sondern dass die Voreinstellungen dann erstmal klar sind, dass die eben keine solche Daten sammeln, und dass man dann im nächsten Schritt sagt, es muss ein Schritt passieren, dass man es sozusagen öffnet. Ja, also dass man dann sagt, ab jetzt möchte ich zielgenaue Vorschläge bekommen zum Beispiel. Und das darf nicht die Voreinstellung sein, sondern es muss eine konkrete Entscheidung sein ab einem bestimmten Alter. Und das sind die Vorschläge von uns.
Okay, also wir halten fest, Social Media Verbot nicht unbedingt, aber Voreinstellungen müssen richtig sein.
Ja, naja, in bestimmten, also schon für ein bestimmtes Alter, aber wie gesagt, das Wichtigere ist eher Content-Regulierung.
Content-Regulierung. Um nochmal auch die Zeit rennt, ne? Es ist unfassbar. ich möchte trotzdem gerne noch einmal aufmachen für Fragen, entweder hier vor Ort oder auch digital. Ich gucke mal meine Kollegin Delfine an, ob es digitale Fragen gibt. Dann fangen wir doch heute damit einmal an.
Du hattest es ja tatsächlich schon einmal kurz am Anfang erwähnt, aber eine Frage kam auch relativ zu Beginn, nachdem du erzählt hast, dass du Schiedsrichterin bist, inwieweit du online denn schon Hass erlebt hast. Ich glaube, die Person möchte es ein bisschen konkreter haben.
Inwieweit ich was erlebt habe?
Online-Hass erlebt auf deinen Plattformen.
Wie viel Zeit haben wir? Also ich, da ist einiges unterwegs. Ich hatte sogar schon Shitstorms. Ich habe einmal mit einem Kapuzenpulli im Plenum gesessen, und dann gab es von Phoenix einen 2-Sekunden-Ausschnitt, wie ich im Kapuzenpulli im Plenum sitze. Es war ein Energie Cottbus Kapuzenpulli, und wenn da jetzt Herr Thana geschrieben hätten und so, hätte ich es total verstanden. Aber es ging eher um die Tatsache, dass gab es die Vermutung, dadurch, dass es Energie Cottbus ist, bin ich mindestens Nazi. Dadurch, dass es Kapuzenpulli ist, bin ich irgendwie linksgrün versifft und habe überhaupt keinen Anstand. Und der Wahnsinn, was da alles auch an sehr unterirdischen Kommentaren gekommen sind, nur wegen eines Kapuzenpullis und im Plenum. Da ging es also nicht darum, was so die Leute, was man so im Plenum sagt oder was man so politisch macht, sondern was man trägt. Das fand ich schon mal sehr merkwürdig. Interessanterweise hat dann die Lausitzer Rundschau, das ist die lokale Tageszeitung bei mir in der Lausitz, hat das Thema aufgegriffen, hat mich dann dazu befragt und ich habe gesagt, naja, ich glaube, es kommt eher darauf an, was man sagt, als dass man im edlen Zwirn rumläuft. Und ich bin halt auch Energiefan, deshalb war das für mich jetzt auch okay. Und dann ging der Candy Storm los aus meiner Region. Die fanden das, also Energie Cottbus fand das zum Beispiel ganz gut und viele andere auch. Aber natürlich nach praktisch jeder Rede, die ich halte, bekomme ich Zuschriften, die sehr unterirdisch sind. Ich bekomme Kommentare in Facebook, Instagram, auch YouTube, die oftmals sehr schnell auch erkennbar sind als Bots, weil die keine Beiträge machen, weil sie nur ganz bestimmten AfD-Accounts folgen und nichts anderes machen. Das kann man ja ziemlich schnell auch erkennen. Aber die befruchten sich natürlich auch gegenseitig. Bislang gelingt es offensichtlich noch meiner Blase, da oftmals auch gegenzuhalten. Aber ja, man bekommt online, aber auch offline schon viel Hass. Und man darf nicht vergessen, online ist das eine und das kommt einem dann immer so weit weg vor. Aber aus Worten werden auch Taten. Und wenn dann Abgeordnete im Bundestag, die gewählt sind, die demokratisch gewählt sind, Dinge sagen wie, wir leben in einer Diktatur und man kann gar nichts mehr sagen und wir werden hier alle unterjocht, dann sorgt das bei Ihnen vielleicht oder auch bei mir dafür, dass Sie sagen, aber du hast es doch jetzt gesagt und wirst hier nicht in Handschellen abgeführt. Aber bei Leuten aus meinem Wahlkreis führt das vielleicht zu Zorn und Wut und die sagen, ja krass, man kann gar nichts mehr sagen. Und dann gibt es die, die sagen, ja stimmt, ich lebe in einer Diktatur und dann ist es ein gerechter Kampf, wenn ich den Ehrenamtlichen, der da Plakate klebt, zusammenschlage, wenn ich die Abgeordnete, die mit ihren Kindern unterwegs ist, anschreie oder wenn ich eben Walter Lübcke erschieße. Das ist ja sozusagen die Spirale. Das machen natürlich nicht 90%, aber mir reicht schon einer. Und das ist die Gefahr, die aus solchen Hassreden oder Kommentaren eben auch passieren kann, die ja ganz gezielt auch angeteasert werden von eben Abgeordneten, gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Und deshalb ist das so gefährlich. Und deshalb braucht es auch irgendwo eine Gesellschaft, die sagt Stopp, und ein Rechtsstaat, der sagt Stopp.
Haben wir noch Zeit für eine Frage aus dem Publikum?
Unbedingt.
Eine kurze. Wir können ja sammeln.
Die Antworten vielleicht länger. Frau Waldstein, ich habe gerade das Bild im Kopf, wie Sie mit Ihrem Bollerwagen durch die Lausitz was vermutlich im Wahlkampf laufen und Haustürgespräche führen. Sie sagen, der gemeinsame Nenner wäre sozusagen, dass es mir gut geht, meiner Familie gut. Aber es ist nicht genau das Problem. Was ist denn der gemeinsame Nenner? Wenn der gemeinsame Nenner ist, mir geht's gut, meiner Familie ist gut, dann ist es doch jeder für sich, alle gegeneinander. Was ist der gemeinsame Nenner, den wir gemeinsam haben? Gilt übrigens auch online. Mhm.
Naja, also ich laufe übrigens nicht nur im Wahlkampf, sondern ich werde dieses Jahr das 6. Jahr in Folge durch meine Region laufen. Ich kann ja mal so ein Beispiel machen. Ein Beispiel, was ich wirklich auch gerne erzähle oder zwei. Nun ist mein Wahlkreis direkt an der deutsch-polnischen Grenze und ich bin da durch einen Ort gelaufen und da ist mir so ein Mann entgegengekommen, Fahrradfahrer, der dann angehalten hat, gesagt, was wollt ihr hier? Ich bin immer mit einer Person noch dabei, manchmal ist auch zwei. Einer hat mich ja schon mal begleitet. Und ich habe gesagt, hallo, ich bin übrigens Ihre Bundestagsabgeordnete und mich interessiert, was ist hier in diesem Ort, in Ihrem Ort so wichtig? Und dann sagt er, die Ausländer, die kommen her und die klauen hier alles. Und der Nachbar hätte schon eine Maschine verloren und der und er selbst hätte auch eine Vespa in seiner Garage und die hat er gesichert mit Schloss und Kamera und auch Versicherung. Aber wenn die wollen, dann holen die sich das Ding und da kann man gar nichts machen. Und natürlich hat sich mir so ein Bild von einem älteren Herrn mit so einem ganz bestimmten Bild sozusagen ergeben. Und ich bin nicht sofort drauf eingegangen, sondern habe ihn zu seinem Leben gefragt und habe auch gefragt, was er so beruflich macht oder gemacht hat und was man hier im Ort noch so machen kann. Und dann hat er gemerkt, dass ich mich wirklich für ihn interessiere und hat sich mir geöffnet und hat unter anderem erzählt, dass die Vespa, die er in seiner Garage hat, die Vespa ist, mit der seine Frau jeden Tag zur Arbeit gefahren ist und die Frau ist gestorben. Und deshalb ist die Vespa für ihn so wichtig, weil er Angst hat, dass das kann keine Versicherung ersetzt, selbst wenn die 1:1, das geht nicht, weil er würde sozusagen auch noch diese Erinnerung an sie verlieren. Und er hat sich mir geöffnet in so einer Situation und man kann schon merken, dass das verändert was im Gespräch. Und na klar sind wir an vielen Stellen auch unterschiedlicher Meinung auseinandergegangen, aber in diesem Gespräch waren wir am Ende einer Meinung, dass das Problem nicht die Ausländer sind, sondern die Kriminellen und dass das ein Unterschied ist. Und dann habe ich ihn nach Berlin eingeladen, so wie ich das öfter mal mache. Ich frage dann, hey, haben Sie nicht mal Lust, eine Reise nach Berlin und dann Führung im Bundestag und so. Und dann hat er mich auch mal ein bisschen edleren Zwirn gesehen und nicht geschwitzt nach Kilometer 15 und 35 Grad im Schatten, sondern hat auch gesehen, dass ich auch seriös kann. Und dann haben wir wieder gesprochen. Und das Ding ist doch, dass wir immer, fragen Sie sich mal selbst, also mir geht's so, wenn ich Alice Weidel höre, wenn sie sagt, egal was sie sagt, sie könnte sagen, der Himmel ist blau und die Sonne scheint heute. Und dann überlege ich ganz verkrampft, was könnte ich jetzt finden, dass das nicht stimmt. Und genauso geht's denen doch mit mir auch. Das heißt, der hört jetzt SPD und Waldstein, wenn er mich kennt, das muss ja falsch sein. Und sofort geht diese Glastür zu, die zwischen uns ist. Und jetzt hat er mich aber kennengelernt, weiß, dass ich Schiedsrichterin bin, hat irgendwie festgestellt, dass wir ein bisschen, dass ich auch ein Mensch bin, dass ich möchte, dass es meinem Leben gut geht, dass er möchte, dass es seinem Leben gut geht und dass wir irgendwie da doch schon mal einer Meinung sind und dass wir zusammen irgendwie versuchen müssen, dass es irgendwie klappt und unterschiedliche Wege haben. Er wählt mich vielleicht nicht, aber er sieht, ich bin ein Mensch. Und die Idee von der extremen Rechten ist ja dieses Entmenschlichen. Was ich alles gehört habe, was die Leute übernommen haben an Sprache über Robert Habeck oder Annalena Baerbock, das sind wirklich entwürdigende, entmenschliche Begrifflichkeiten. Aber in dem Moment kann er das dann nicht mehr sagen. Kann nicht sagen, die interessieren sich ja nicht für mich oder die sind ja immer nur da oben oder ich bin, nein, ich stehe da, geschwitzt und vor ihm und zu Fuß und ich bin da und ich habe mit ihm geredet. Und dann, das nächste Mal hört er vielleicht im Radio, wie ich rede. Und dann ist dieses Alice Weidel-Phänomen dann nicht mehr, weil er dann sagt, ah ja, krass, die war bei mir. Und dann hört er vielleicht ganz kurz zu und kommt wieder aus seiner Blase raus. Ich bin übrigens in dem Gespräch auch aus meiner Blase rausgekommen. Also es ist auch Geben und Nehmen, ne? Und genau das Gleiche ist es auch mit der Frau, die mir gesagt hat, hatte wirklich einen Picobello-Garten und hat da gerade rumgemacht und ich hatte so kleine Samen dabei und habe gesagt, Mensch, und hier? Und dann hat sie gesagt, habe ich gefragt, was bei ihr die Themen sind, hat sie gesagt, ja, der Krieg in der Ukraine, das ist für sie total das Thema und die Ukrainer, der Selenskyj ist ein Schauspieler und das ist ein gewollter Krieg und mit Putin müsste man einfach reden und die Ukrainer sind auch keine richtigen Flüchtlinge, die sind viel zu gut gekleidet. Und dann könnte ich ja natürlich jetzt mit den Fakten kommen, bam, 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 dann wäre sofort wieder dicht. Oder ich sage, ich kann das total verstehen, dass Sie den Eindruck haben, dass die Ukrainer keine richtigen Flüchtlinge, weil die Bilder von Flüchtlingen, die wir immer so gekriegt haben, sind halt ganz andere. Aber ich erzähle Ihnen jetzt einfach mal von den 8 Ukrainern, die ich aufgenommen habe. 3 Mütter, eine Großmutter und 4 Kinder. Und da war Katja dabei mit ihren beiden Töchtern, Mascha und Julia, und die hat am Valentinstag, also am 14. Februar, mit ihrem Mann ein kleines Häuschen gekauft, hatte auch einen Garten, das war viel kleiner als das hier, aber die wollte das auch so schön machen und dieses Haus gibt's nicht mehr, denn da sind die Russen gekommen und die haben das dann erstmal als Quartier genommen und als sie gegangen sind oder gehen mussten, haben sie es in die Luft gejagt. Dieses Häuschen gibt's nicht mehr. Die leben jetzt in Cottbus. Und sie wollte eigentlich auch nur für ihre Töchter einen kleinen Garten. Und ich habe richtig gesehen, wie für diese Frau zum ersten Mal das irgendwie sowas war, was sie, für sie für so eine Verbindung zu ihrem eigenen Leben war. Und auch da wird sie jetzt nicht sagen, ach so, na dann ändere ich mein komplettes Weltbild und ab jetzt nur noch SPD. Das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass man für einen kurzen Moment aus seiner Blase rauskommt und für einen kurzen Moment vielleicht Dinge hinterfragt, die man die ganze Zeit in irgendwelchen Telegram-Gruppen hat oder eben in irgendwelchen Kommentarspalten. Und ich glaube, das ist die Chance. Und natürlich müsste man da dranbleiben und so. Und jetzt könnte man sagen, das ist total ineffektiv. Die läuft da durch die Dörfer manchmal ist es auch einfach nur ein Wald oder ein Feldweg oder eine Bundesstraße, weil ungünstigerweise sind die Dörfer bei mir im Wahlkreis nicht alle eng aneinander und dass ich alles abmachen kann an einem Tag. Und man könnte sagen, dann redet die in einem Dorf mit einer Person eine Stunde und länger, das ist ja Quatsch. Aber ich komme ins nächste Dorf und die wissen schon, dass ich da war. Und es sind Leute, die jetzt auch rein phänotypisch, ich hatte eine Situation, da war ich in einem Dorf, und da fuhr ein Auto mit einem Affenzahn auf mich zu und hielt dann kurz vor mir mit quietschenden Bremsen und dann stieg da so ein Stiernacken aus und ich dachte so, oh oh, das ist jetzt wieder so ein Moment. Und er kam auf mich zu, das ist doch nicht wahr. Und ich so, was? Und dann zeigte er mir sein Handy, seine Angelgruppe und sagte, hat mir so ein Foto gezeigt von mir, wie ich da durch die Gegend laufe und sagt, du kommst ja wirklich. Und praktisch in seiner Anglergruppe stand schon, war schon ein Bild von mir, dass ich jetzt wieder gerade durch die Gegend laufe. Bist du wirklich da? Und ich sag mal so, den Tattoos nach würde ich sagen, war es jetzt kein originärer Sozialdemokrat. Aber er hat gesehen, ich bin wirklich da und ich habe mich dann wirklich noch eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Und ja, wir haben unterschiedliche Ansichten, würde ich sagen. Aber ich habe das nächste Mal, wenn er mir begegnet, bin mir fast sicher, dass er mir nicht auf die Nase hauen wird. Und es gibt natürlich auch so Situationen, wenn dann so eine letzte Geschichte, ich weiß, die Zeit und so. Der Reichsbürger, mit dem ich da mich unterhalte, und der sagt, ja, die Demokratie funktioniert nicht mehr. Das sehen wir ja. Und dann frage ich, ah, okay, was braucht man dann? Und er sagt, dann König. Und ich sage, super, ich mach's. Und dann sagt er, naja, nee, wow, dich will ich daher nicht haben. Dich würde ich sofort wegputschen. Dann sage ich, du, pass mal auf, wenn ich erstmal König bin, hast du hier gar nichts mehr zu sagen. Und na klar sagt er dann nicht, ach so, na dann lieber Demokratie. Aber vielleicht sieht er, dass sein Staatsmodell auch Schwächen hat. Und vielleicht habe ich mit ihm gar nicht geredet wegen ihm, sondern wegen der Schwester und der Nachbarin, die daneben standen und die ganze Zeit in sich rein gelächelt haben, weil sie vielleicht das erste Mal den Eindruck hatten, guck mal, da hat jemand noch andere Positionen und halten da auch mal gegen. Und ich glaube, dass es nicht nur denen, also wichtig ist, dass man immer auch Haltung zeigt, dass man nicht sagt, den Leuten nach dem Mund redet, dass man nicht hinkommt und sagt, ja, die Grünen, die können es nicht. Und die FDP, die kann es nicht. Und die CDU, die kann es nicht. Weil das nur den Antidemokraten hilft. Wir müssen da echt sagen, dann kommt das nächste Mal, kommt ein CDUler vorbei und sagt, die SPD kann es nicht. Und dann kommt ein Grüner und sagt, die können es alle nicht. Die können es alle nicht. Das darf nicht passieren. Man muss schon Haltung zeigen. Und Haltung zeigen hilft dann auch der Frau, die in meinem Wahlkreis lebt, die mit ihrem Mann zurückgekommen ist, in einem Dorf lebt, wo sie sich manchmal ganz schön allein fühlt, weil irgendwie alle anders politisch drauf sind. Und die sieht dann aber, dass ihre Abgeordnete diese Haltung auch zeigt und das motiviert sie, weiterzumachen und auch mal das Wort zu ergreifen in Situationen auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance. Und deshalb finde ich das auch so schön und mache es auch weiter.
Es tut mir sehr leid, aber ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Und ich finde, ich liebe diese Geschichten wirklich. Und ich liebe auch die Geschichte mit dem Bollerwagen und dass sie dieses tun. Und ich finde, was wir heute auf jeden Fall alle mitnehmen können, ist, dass wir alle Haltung zeigen, dass wir auch mal raus aus unserer Blase, rein in andere Blasen, um einfach auch Menschen zu verstehen und auch einfach mal zuhören, was andere sagen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie bei uns waren. Es war wunderbar. Vielen Dank. Für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.